Hallo.
Hallo.
Und hallo Bea.
Ja,
Wir haben nämlich, wie ihr gerade schon gehört habt und wie wir natürlich auch fleißig schon auf Social Media angekündigt haben, wer folgt uns noch nicht, haben wir schon angekündigt, dass wir Dr. Bea zu Gast haben. Bea, du bist
ja,
Kinderärztin,
genau.
stimmt's?
Ich bin Kinderärztin, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, um es ganz genau zu nehmen.
Krass, ja, richtig cool, dass wir dich für diese Folge gewinnen konnten, weil uns brennen natürlich viele Fragen auf der Brust und wir haben auch ganz viele Fragen von unserer Community eingeschickt bekommen. Dazu nur erstmal noch kurz vorab, du kannst natürlich keine Ferndiagnosen stellen,
Genau.
stimmt's? Das wäre viel zu gefährlich. Also wenn ihr wirklich einen krassen Verdacht habt oder ein Problem, dann geht natürlich mit eurem Kind zum Kinderarzt, zur Kinderärztin. Und wie ihr hört, im Hintergrund, Bea ist nicht nur Kinderärztin bzw. Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, sondern auch Mutter.
Genau, ja, ich bin zweifache
Stimmt's?
Mutter. Ich habe ein 3,5-jähriges Kind, das Diamana, meine Tochter, und dann noch den 9 Monate alten Lukas. Und leider schläft er nicht. Ihr kennt das bestimmt. Immer wenn man will, dass die Kinder schlafen, schlafen sie nicht. Und wenn man nicht will, dass sie schlafen, schlafen sie. Und
Ey, das ist eine Katastrophe, oder? Das ist wirklich so, dass sie dann, die spüren, glaube ich, den Druck von einem selber.
ja, aber es beruhigt mich zutiefst, Bea, dass es auch Kinderärzten so geht, dass sie das auch, dass sie nicht diesen heiligen Gral wissen und ganz genau wissen, wie sie das Kind behandeln, damit es dann auch wirklich schlafen wird, sondern dass es euch genauso geht wie uns auch.
Ja, das ist so. Ich
Ja,
weiß nicht, ob man dann
voll.
irgendwie Adrenalin oder Cortisol ausdünstet und die sind ja so feinfühlig, die Kinder, ne? Die spüren das irgendwie und wenn man möchte, dass sie wach werden, dann schlafen sie natürlich ewig. Aber ja, es sind halt Kinder, das sind eigene Menschen, die haben ihren eigenen Willen, das müssen wir so akzeptieren und jetzt gibt's halt ein bisschen Hintergrundgebrabbel.
Aber ich meine, wo passt es besser hin als in einen Mama-Freundinnen-Podcast, wenn man so ein bisschen Hintergrundgebrabbel hört, oder? Das
Ja,
ist wie am
genau.
Anfang, wenn man sich auch so, nachdem man Mama geworden ist und man trifft sich so mit Freundinnen, man hat natürlich das Kind dabei. Das ist ja dann plötzlich, das ist wie Klogänge, um noch ein Beispiel zu
Ja,
bringen.
oder
Hat
wie
man
ist
auch
es
immer
denn,
das
ist
Kind
es bei euch
dabei.
nicht auch so, wenn man telefoniert, dass dann die Kinder richtig aufdrehen und rumschreien und
Ja.
das geht, glaube ich, auch jedem so, oder?
Ja, absolut. Das sind halt immer die unpassendsten Momente. Aber trotzdem, wir freuen uns, dass du und
Ja,
auch
ich freue mich
Lukas
auch.
dabei seid und sagen deswegen in diesem Sinne erstmal Intro.
Intro.
Bea, vielleicht kannst du dich mal vorstellen, also für alle, die es
Ja.
interessiert, du bist natürlich auch sehr aktiv auf Instagram, ne? Wie ist dein Instagram-Name?
Mein Name ist Dr.Bea.Kinderärztin. Genau, aber wenn man
Ja,
Bea
das ist
Merscher
richtig.
eingibt, dann findet man mich auch.
Das ist richtig cool. Du bist ja auch sehr aktiv und hast immer sehr viel spannende Background-Info und widmest dich immer spannenden Themen. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Also du bist zweifache Mama. Ich weiß, dass du 3 Jahre in Brasilien gelebt
Ja,
hast.
genau. Also ich habe eigentlich relativ langweilig einfach Abi gemacht. Dann bin ich über die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, so hieß das damals noch, nach Frankfurt platziert worden, gesetzt worden, habe dann da studiert. Und ich mochte immer schon die Kindermedizin. Ich habe auch in der Kindermedizin meine Doktorarbeit gemacht. Und ich habe halt immer das Reisen geliebt. Und dann war ich in Kolumbien, Jamaika, Portugal und hab dann im Studium einen Brasilianer kennengelernt, habe in der Schweiz meine Facharztausbildung gemacht, wir hatten eine Fernbeziehung und dann bin ich für ihn in die Schweiz. Und also ist der Papa meiner 2 Kinder. Aber es hat mir nicht gefallen dort, wo ich war und die Beziehung hat auch nicht gehalten. Deswegen bin ich jetzt alleinerziehende Mutter. Und ich habe mich aber von den brasilianischen Ärztinnen inspirieren lassen, weil die sind sehr, sehr aktiv auf Instagram. Und habe dann das einfach auch für mich so gegründet. Also habe dann den Kanal aufgemacht im Oktober 2023 und hatte dann irgendwie durch ein paar gute Reels sehr viel Erfolg. Ja, also hatte ich, oder der Algorithmus von Instagram war mir sehr, ja, wohlgesonnen, ich weiß es nicht. Es ging dann wirklich sehr schnell und es macht mir super viel Spaß und ich habe eine ganz tolle Community, die sehr aktiv ist und kriege immer ganz tolle Nachrichten. Genau, also ich finde es wirklich schön. Meine Motivation ist, wenn ich halt in der Praxis sitze, dann habe ich immer dieses 1-zu-1-Gespräch. Aber wenn man zum Beispiel ein Reel macht und es gucken 1 Million Menschen und ich meine, dann ist ja der Effekt einfach riesig, ne? Und viele schreiben mir zum
Ja.
Beispiel, sie haben durch mich die Angst vor Fieber verloren. Und dann denke ich mir, ich bin ja eigentlich sogar gut fürs Gesundheitssystem, ne? Wenn die Eltern dann nicht zum Arzt gehen, weil sie wissen, es ist alles in Ordnung, dann ist es sozusagen auf Public Health Ebene Ich habe nämlich auch ein Master of Public Health gemacht, weil mich das so interessiert hat, Public Education. Das ist ja eigentlich sogar sehr sinnvoll und hat einen großen Impact. Und das motiviert mich.
Ja, richtig cool. Also wir haben ja auch gemerkt, dass es einfach eine ganz große, einen ganz großen Bedarf auch dafür gibt, dass viele von diesen Themen, also seien das jetzt irgendwie Tabuthemen, die du ja auch ansprichst, wie zum Beispiel Gewalt unter der Geburt oder Wochenbettdepression oder so, dass sie, es gibt einen wahnsinnig großen Bedarf, sich auszutauschen. Und dafür ist Social Media natürlich richtig, richtig gut. Und es ist auch manchmal einfacher, sich Menschen anzuvertrauen, digital oder online, als jetzt in echt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt und spreche mit jemandem persönlich darüber, obwohl das natürlich auch manchmal unersetzbar ist. Ich habe es gerade schon erwähnt, also Roses Revolution beziehungsweise Gewalt unter Geburt, Marie und ich hatten auch mal eine Folge dazu. Das ist auch etwas, was du selbst erlebt hast. Stimmt das? Dürfen wir darüber reden?
Ja, wir dürfen darüber reden. Ich bin da sehr offen, weil ich das sehr schade finde, dass das so tabuisiert und auch stigmatisiert wird. Also ich muss sagen, ich bin Ärztin, ich bin Kinderärztin, aber ich wusste irgendwie in der Theorie, wie eine Geburt stattfindet, aber die richtigen Infos, die man eigentlich braucht, die wusste ich halt nicht, ne? Und ich war in Brasilien, man muss wissen, Brasilien hat die höchste Kaiserschnittrate der Welt. Manchmal wird die Dominikanische Republik an erste Stelle gesetzt. Ist auf jeden Fall extrem hoch. Wenn man zum Beispiel in private Krankenhäuser geht, quasi 100%. Die Brasilianerinnen wollen nicht natürlich gebären. Die wollen einen Kaiserschnitt haben, elektiv. Die schminken sich dann auch. Der Fotograf kommt, die ganze Familie steht im Wartesaal. Es ist ein Happening. Ja, es ist ein Happening. Das Kind kommt, alle wissen es. Es steht im Kalender. Und ich war natürlich dann so, nee, also mein Kind wird normal geboren, könnte ich jetzt lange drüber referieren, warum das gut fürs Kind ist, ne? Also über die Vagina der Frau geboren zu werden. Und bin dann aber leider Opfer von Gewalt unter der Geburt geworden. Es war ganz, ganz schrecklich. Nur ein Ausschnitt ist, ich habe einen Dammschnitt bekommen, außerhalb der Wehe, ohne jegliche Art von Anästhesie. Und ich habe noch gerufen, ich autorisiere das nicht. Und dann wurden mir von 4 Menschen die Arme und Beine festgehalten und es wurde einfach 3-mal geschnitten. Und dann wurde mir meine Tochter auf die Brust gelegt und herzlichen Glückwunsch, diese Mutter. So. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich rede darüber auch auf meinem Kanal. Ich finde das nämlich wichtig, weil als ich damals diese Stories öffentlich gemacht habe, bin ich von so vielen Frauen angesprochen worden. Und die haben mir Horror-Stories geschickt. Also wirklich, dass ich gesagt habe, das muss ich erstmal verarbeiten, was diesen Frauen passiert ist. Ne? Also zum Beispiel bei mir wurde auch der Christella-Handgriff gemacht. In vielen Ländern ist der verboten mittlerweile. Das kennt ihr vielleicht, wenn sich dann ein Arzt oder eine Hebamme auf den Bauch drauf wirft und voller Gewalt drückt. Das ist,
Der wurde bei mir auch gemacht, bei der ersten Geburt.
Genau, dass man das Gefühl hat, man erstickt oder man zerreißt innerlich. Ja, und bei mir ist es dann wirklich dazu gekommen, dass ich dann eine sehr schwere Wochenbettdepression entwickelt habe. Ich habe meine Tochter abgelehnt. Lukas, ich nehme dich mal auf den Arm, ne? Eine Sekunde bitte, Lukas kommt auf den Arm.
Kein Problem. Total spannend, aber das alles zu hören, das ist natürlich schrecklich, aber toll, dass du darüber so offen sprichst.
Ja, genau, und meine Tochter ist um Weihnachten rumgeboren und dann gab es natürlich auch gar keine Unterstützung und ich habe ganz lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Ich habe ganz lange gesagt, ich will keine Kinder mehr. Ich habe ganz lange gesagt, wenn nur noch Kaiserschnitt. Aber die Geburt von meinem Sohn war dann wirklich sehr heilsam. Also es war eine Wassergeburt mit einer Doula. Das kann ich wirklich nur allen empfehlen, dass man eine Doula hat. Die war 1:1, 16 Stunden lang mit mir zusammen. Hat mir Wasser gereicht, Essen, hat mir den Rücken massiert. Hat mir gut zugesprochen, also ohne die wäre die nie geboren worden, weil also das Gesundheitssystem ist ja total überlastet. Die ist ganz zum Schluss mal gekommen, hat zwischendrin mal wie 2 CTGs gemacht. So.
Ja, krass.
Ja.
Ja, also total schön, dass du so eine heilsame Erfahrung noch hattest. Ich sehe sehr viele Parallelen zu meiner ersten Geburt. Es war auch um Weihnachten herum. Ich habe auch diesen Kristalle-Handgriff und dann im Endeffekt einen Notkaiserschnitt beziehungsweise einen sekundären Notkaiserschnitt gehabt und danach auch eine Wochenbettdepression mit meinem Kind. Also ich konnte ihn auch nicht annehmen, beziehungsweise ich sag manchmal so verniedlichend,
Baby-Blues. Ich habe das mittlerweile so ein bisschen abgelehnt, weil ich denke, das macht es immer so verniedlicht, das so manchmal. Und dabei ist es wirklich eine Wochenbettdepression. Natürlich gibt es da so grobe Richtlinien, aber eigentlich verschwimmt das ja auch ineinander. Und verstehe das voll, was du sagst, dass die zweite Geburt dann so heilsam war.
Also, ja, dass das einen also alle haben gesagt, so du bist doch wahnsinnig. Die Ärzte haben gesagt, jetzt machen sie doch einfach den Wunschkaiserschnitt und gut ist. Aber ich habe irgendwie gesagt, ich muss es nochmal erleben, wie es sein kann. Ich kann, das wäre irgendwie eine Selbstaufgabe zu sagen. Und jetzt lasse ich es mir noch vorne rausschneiden. Und dann habe ich noch mein ganzes Leben lang diese Narbe, die mich daran erinnert. Ich habe gesagt, ein Kaiserschnitt ist natürlich überhaupt keine Schande. Jeder darf das machen und er ist häufig dann auch indiziert, wenn ein Arzt die Indikation stellt. Aber ich wollte es nicht. Und das war einfach meine Entscheidung. Ich habe gesagt, ich muss das nochmal sehen, wie es sein kann. Ich will sehen, ob mein Körper dazu in der Lage ist. Und ja, für mich war das wirklich sehr heilsam. Und es hat verrückt zu sehen, wie es sein kann. Ne? Also bei meiner Tochter, ich stand neben mir, ich war zu nichts mehr in der Lage. Ich konnte mich auch gar nicht um sie kümmern. Ist dann durch Nannies versorgt worden. Und bei meinem Sohn, ich war einfach ich. Es war einfach eine Kontinuität. Ich war wieder voll da. Ich habe noch am gleichen Tag mit Instagram weitergemacht und ja, genau. Deswegen, viele haben mir dann geschrieben, ich will auch kein Kind mehr, das war so schrecklich. Wir haben nur ein Kind, dabei bleibt es. Und ich habe immer gesagt, das ist schade, weil vielleicht bereut ihr das dann mal. Ne? Also das ist natürlich total okay, wenn man das möchte, aber es ist irgendwie schade, dass das der Grund dann war, dass man dann, obwohl man eigentlich Kinderwunsch noch hat, es nicht macht. Genau. Und deswegen will ich so ein bisschen, rede ich darüber auf meinem Kanal und will die Frauen dazu motivieren und empowern, zu sagen, es ist das System, was kaputt ist. Es seid nicht ihr. Ihr seid nicht schwach oder broken. Das ist das, ne, the system is broken. Und wenn ihr die richtigen Bedingungen habt, dann wird es klappen. Das ist so ein bisschen meine Message.
Ja, es ist auch einfach total wichtig, dass wir Frauen mit auf den Weg geben, ohne ihnen im Vorfeld Angst zu machen, aber dass wir sie aufmerksam für bestimmte Situationen in dieser Ausnahmesituation schulen und dass sie darauf aufmerksam sind und dann vielleicht genau die Fragen stellen, die wir uns nicht getraut haben zu stellen oder an der Stelle zu sagen nein oder eben auch die Begleitperson so zu briefen, dass die auch weiß, das möchte ich auf keinen Fall, das muss sie jetzt für mich quasi durchboxen, ohne dass man dann als Alleinkämpfer dann da so liegt und dem so ausgeliefert ist. Ich glaube, wir müssen wirklich den Generationen nach uns, die dann Kinder auf die Welt bringen, einfach damit helfen, dass wir das publik machen.
Ja, also ich glaube, Maria, du hast es ja gerade schon angesprochen, das System ist total überlastet. Wir haben euch, also das Gesundheitssystem, und das sind tatsächlich, das spiegelt sich auch wieder in den Fragen, die ihr uns geschickt habt als Community. Erstmal vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr so zahlreich geantwortet habt und natürlich auch ein großes Interesse habt an unserer Dr. Bea. Und ein paar der Fragen waren zum Beispiel, dass die Kinder Angst haben vom Kinderarzt oder der Kinderärztin und auch, dass viele Kinderärzte oder Kinderärztinnen nicht feinfühlig genug sind für das Gefühl der Eltern. Also man muss sich natürlich auch vorstellen, man geht dahin mit dem Kind und wartet dann erstmal und ist ganz aufgeregt und betritt dann das Arztzimmer und man in vielen Praxen gibt es ja, zum Beispiel bei unserer Kinderarztpraxis, gibt es halt irgendwie 3 Zimmer und der Kinderarzt oder die Kinderärztin geht von Zimmer zu Zimmer, da warten dann schon immer alle. Das heißt, für die ist es natürlich ein wahnsinniger, die haben ja so einen schnellen Durchlauf an Patienten und Patientinnen und dann kann man vielleicht sich nicht immer die Zeit nehmen, die sich aber die Eltern wünschen oder die Kinder wünschen. Und jemand hat geschrieben, wie sage ich der Kinderärztin, dass sie feinfühliger mit meinem Kind umgehen soll, weil das Kind ja dann doch auch wirklich schon eine Angst entwickelt. Was ist deine Meinung dazu? Also du hast ja auch schon gesagt, das System ist überlastet. Wo ist hier das Problem? Wie kann man es ändern?
Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, als ich aus Brasilien zurückgekommen bin, habe ich erstmal in einer Kinderarztpraxis angestellt gearbeitet. Und das ist der Wahnsinn, ja. Also ich habe am Tag, weiß nicht, 100 Patienten gesehen, ja. Also teilweise nur ganz kurz rein in die Ohren geschaut, weil man als Patient oder Eltern sieht man ja immer nur die Zeit, die der Arzt am Kind selber dran ist. Aber man muss eigentlich rechnen, dass die Zeit, die man mit dem Kind verbringt, Jetzt verdoppeln die es nochmal mit Administration. Ja, also wenn ich jetzt 5 Minuten am Kind bin, habe ich im Hintergrund nochmal 10 Minuten, muss es alles dokumentieren, das muss ja alles juristisch nied- und nagelfest sein. Ich muss abrechnen, ich muss kodieren, ne, da müssen, also weil im Hintergrund sitzen auch kassenärztliche Vereinigungen, die gehen jeden Patienten durch, ne? Und wenn irgendwas abgerechnet wird bei einer Krankenkasse, dann wird geguckt, ist das auch dokumentiert, ist das notwendig, wird das gemacht. Und das heißt, die Kinderärzte sind massivst überlastet und ganz, ganz, ganz schlecht bezahlt, weil im Moment noch gar kein Unterschied gemacht wird, ob ein Erwachsener oder ein Kind untersucht oder behandelt wird. Und das könnt ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sagen, zum Beispiel eine Blutannahme bei einem Kind und bei einem Erwachsenen, das kann man ja gar nicht vergleichen. Ne? Also beim Erwachsenen zack, zack gemacht. Beim Kind, da braucht man mehrere Leute, da muss man feinfühlig sein. Das kann nicht der gleiche Betrag sein. Und da kämpfen ja auch die Kinderärzte für. Aber natürlich hat man auch wenig Zeit für sowas zu kämpfen, weil man ja die ganze Zeit in seinem System drin hockt, ne? Und wie so die Maus im Milchglas vor sich hin kämpft und schwimmt. Und ja, das war so ein bisschen jetzt als Background, dass man ein bisschen Verständnis dafür hat, dass wenn man sagt, oh ja, die Praxis, die hat ja nur von 8 bis 12 geöffnet, ne? Was ist das Problem? Danach ist ja zum Beispiel Schluss am Mittwoch. Der Arzt geht dann nicht nach Hause, der setzt sich hin und dann sitzt er noch bis 20 Uhr und macht Abrechnung und dokumentiert und spricht mit Krankenkassen und schreibt Reha-Anträge und ne, also das ist ja alles noch dabei. Das heißt, so ein bisschen vielleicht, dass man als Eltern auch hier sieht, the system is broken, das Gesundheitssystem ist überlastet und die Kindermedizin ist mit am meisten betroffen, dadurch, dass es halt sehr Zeit und ja auch wortintensiv ist. Es ist eine sehr sprechende Medizin. Die Eltern haben viele Fragen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Kanal, der dort eine Lücke schließt, weil diese Zeit aufzuklären, die haben ja die Kinderärzte nicht. Ja, also das,
ja.
Und da hat man natürlich dann in der Ruhe auf dem Instagram-Kanal mit einem Reel bessere Chancen, eine bestimmte Message zu vermitteln. Wie zum Beispiel Fieber ist nicht immer was Gefährliches. Und das heißt, zurück zu dieser Frage, vielleicht, wenn man als erstes mal ein bisschen Verständnis hat, kann man eventuell damit besser umgehen. Das ist, ich glaube, das erste ist immer so, was kann ich an mir selber ändern, ne? Also die Einstellung. Und dann muss man halt schauen, ob man das ansprechen kann. Ich finde, das kann man direkt mit der Kinderärztin ansprechen und sagt, ja, schauen Sie, wäre es möglich, dass Sie eventuell ein bisschen feinfühliger mit meinem Kind sind, das ist empfindlich, das weint, das möchte ich ja gar nicht mehr hinkommen, dass man es einfach auch mal rückspiegelt, ne? Also oder, ja, dem Arzt zurückgibt, weil wenn man immer nur da so ja vergrämt sitzt, wenn der Arzt es nicht hört oder die Ärztin, dann kann man halt auch nichts dran ändern. Und das nächste ist, je nachdem wie alt das Kind ist, Mann, Lukas, ist echt Mühe, ganz viel Krach zu machen, dann, dass man das Kind vorbereitet, ne? Dass man das mit dem Kind spielt, mit dem Teddy, dass man Bücher, es gibt ja Bücher zum Thema Kinderarztpraxis. Und das vierte ist dann, wenn es menschlich nicht passt, dann passt es nicht. Natürlich ist es leichter gesagt als getan. Es ist ganz schwer, Kinderärzte überhaupt zu finden, die noch Patienten aufnehmen. Aber es geht ja ums eigene Kind. Und wenn das Kind bei diesem Arzt quasi verbrannte Erde hat, dann muss man halt schauen, ob man nicht nochmal jemand Neues findet. Manchmal gibt es ja auch angestellte Ärzte in der Praxis selbst, dass man vielleicht nochmal in der Praxis den Arzt wechseln kann.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ja, also wir hatten es jetzt gerade erst wieder, dass mein Sohn, der Zweijährige, fast Dreijährige, ich nenne ihn hier Franz, der hat sich den Arm gebrochen und er musste dann so Titanstangen in die Knochen reinbekommen. Und jetzt waren wir vorgestern, waren wir bei der Kontrolluntersuchung und erstmal hat sie total die Krise gekriegt, als wir gesagt haben, wir müssen zum Arzt. Sie hat wirklich so Angst, weil der unter Vollnarkose eben dieses Material reinbekommen hat und es war für ihn so schlimm und auch mit dem Zugang legen und so hat alles nicht so geklappt. Und er hat so geweint, dann habe ich ihn irgendwie so beruhigt und dann meinte er auch, okay, er möchte jetzt das Buch mitnehmen, Conny geht zum Arzt.
Ah ja,
das ist schon mal ganz süß, haben wir dann mitgenommen. Und dann sollte er geröntgt werden. Und das ist ja wirklich nicht schlimm. Der muss den Arm nur, also für uns, für mich ist wirklich nicht schlimm. Ich musste mich auch echt zusammenreißen und nicht diese Gedanken, oder ich hatte auch diese Gedanken von wegen, ach komm, stell dich nicht so an, du legst dir deinen Arm drauf, wird ein Foto gemacht, lustig ist und dann ist Schluss. Und für ihn war das ganz schrecklich, weil er hat sich so zurückgeworfen gefühlt an die Zeit, wo der Arm wirklich gebrochen war und ja dann trotzdem da, und da tat es ja richtig schlimm weh. Und es war so schlimm, es hat so lange gedauert, die waren aber so toll feinfühlig, die haben echt gesagt, jetzt gehen Sie noch mal eine Runde raus, dann kommen Sie noch mal wieder. Und zwar so wirklich, was sie da für Zeit verwendet haben. Und trotzdem war es so, dass er durchgehend geweint und geschrien hat. Also der hat auch so eine richtige Angst. Deswegen, ich verstehe das. Man hat, wenn die Kinder einmal vielleicht auch eine traumatische Erfahrung hatten und selbst wenn es nur das mit diesem Zugang legen war, dann haben die Angst, danach zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin. Und was wir gemacht haben, ist bei unserem anderen Sohn, mein Mann, der war früher Sanitäter, der hat alles so zu Hause, da haben wir immer Blutdruck gemessen und schon so gespielt. Dieses Arztspielen, das ist schon, in unserer Erfahrung war das wirklich gut, die Kinder darauf vorzubereiten. Und auch jetzt ist es ganz süß, wenn Franz, dann sage ich immer, Dr. Franz, komm bitte, ich habe ein Aua. Und dann legt er das so um und dann kommt er immer mit seiner Spielzeugspritze und dann sagt er immer, tut gar nicht weh, Mama, tut gar nicht weh. Ist schon wieder gut, ist schon wieder gut. Und es ist so süß.
Und machst du dann Aua, wenn du eine Spritze kriegst? Oder sagst
ich
du dann,
sag immer, stimmt, es tut gar nicht so weh. Das sage ich dann immer und denke mir immer, oh Gott, du Armer. Aber ja, das ist wirklich, also da gibt's natürlich verschiedene Tipps und Tricks. Aber sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel ist, die Kinder sollen zu der Uruntersuchung. Es hat nämlich auch jemand geschrieben, das Kind soll irgendwie zu dieser Einjahresuntersuchung und hat überhaupt keinen Bock. Wie wichtig ist es, dass man da hingeht? Wenn man doch denkt, okay, ich sehe doch, mit meinem Kind ist alles okay, es ist alles gut, ich merke doch so ungefähr, es hat sich doch ungefähr gleich entwickelt wie die anderen und so, wie ich das so als Laie einschätzen kann, passt es doch. Warum muss ich mein Kind wirklich durch diesen Stress bringen? Was sagst du dazu?
Ja, also ich finde, die U-Untersuchung, das ist das schärfste Schwert, was der Kinderarzt hat, ja, weil die U-Untersuchungen sind nicht sehr standardisiert, also die Kinderärzte können auch ein bisschen mitspielen, manche machen Blutuntersuchungen bei bestimmten Abklärungen, manche machen noch Ultraschall, das ist nicht so ganz fix festgelegt. Das Wichtigste ist aber überhaupt, dass das Kind vom Arzt gesehen wird, weil ich sage mal, die Eltern sind ein bisschen betriebsblind, ne? Also die sehen ihre Kinder und ich finde das ganz spannend, wenn man zum Beispiel, es gibt ja so syndromale Erkrankungen, dann haben die Kinder manchmal so Gesichtszüge, zum Beispiel breite Nasenwurzeln, tief sitzende Ohren oder so. Die Eltern sehen das nicht. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das Oxytocin ist, aber irgendwie diese Liebe zum Kind, das ist Kinder, also die Eltern sagen immer, das ist das schönste Kind der Welt. Ja, und das ist von der Biologie so gewollt. Also die Eltern sollen ihr Kind süß und toll und am besten.
Mein Kind ist nicht das schönste Kind der Welt. Natürlich. Was?
Jeder hat immer das süßeste, schönste Kind auf der Welt. Und das ist auch toll, weil deswegen, das ist unsere Biologie im Sinne von schütze dein Kind, ne, werf dich vors Auto für dein Kind. Und wenn man dann zum Beispiel als Arzt sagt, ja, so ihr Kind hat bestimmte Charakteristika einer syndromalen Erkrankung, dann fallen dir aus allen Wolken. Und das heißt, das gilt natürlich auch für andere Sachen. Das gilt für Entwicklung, motorische Entwicklung, sprachliche Entwicklung, feinmotorische Entwicklung, ne, so Schreiben und so weiter. Das heißt, die Eltern, wenn die sagen, es ist doch alles in Ordnung, für sie, aber wir müssen es ein bisschen objektiver beobachten oder anschauen. Und wir Kinderärzte, wir haben natürlich, also ich habe in meinem Leben Tausende von Kindern schon gesehen, ne? Also Tausende, so viele hat man als Eltern einfach noch nicht gesehen. Und das heißt, wir können ganz gut einordnen, ist das etwas, was noch ins normale Spektrum fällt? Weil die häufigste Frage ist ja immer, ist das noch normal?
Das ist ja, genau.
Und dafür muss man einfach richtig, richtig, richtig viele Kinder gesehen haben, um das auch einordnen zu können. Das heißt, das ist der erste Punkt. Ich finde das toll, dass Sie sagen, es ist alles in Ordnung, aber darf ich als Spezialist nochmal drauf gucken? Weil wir sind halt einfach die Spezialisten für die Kinder. Ne? Wir sind zwar die kinderärztlichen Hausärzte, aber wir haben die Facharztausbildung, wir haben nur mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Die Physiologie ist anders, die Anatomie ist anders, Laborwerte muss man anders interpretieren. Deswegen sage ich immer, es ist am besten, wenn die Kinder zum Kinderarzt gehen. Weil manche sagen, ja, kann das nicht der Hausarzt machen? Das ist zu viel. Es ist zu viel, die Erwachsenen und die Kinder. Es gibt zu viele Unterschiede, Feinheiten. Und dann besonders in den Kindern muss man auch unterscheiden, ist es ein Säugling, ein Frühgeborenes, ist es ein Kleinkind, ist es ein Schulkind, ein Jugendlicher und so weiter. Dann kommt die Adoleszenz. Das heißt, ich sage mal, ja, bitte, bitte, bitte geht. Es ist keine verschwendete Zeit, es ist sinnvoll. Dann, das Kind wird natürlich vermessen, gewogen, die Größe. Es gibt Wachstumskurven, anhand derer geschaut wird, entwickelt sich das Kind gut. Ich habe ja zum Beispiel auf meinem Kanal einen Beitrag gemacht zum Thema Warnzeichen bei der Entwicklung. Habe ich ganz, ganz böse Kommentare bekommen. Wie kann man das Warnzeichen nennen? Ne? Also wir pathologisieren und waren alle ganz böse auf mich. Und habe ich gesagt, doch, man muss es Warnzeichen nennen, weil es muss ja irgendwo beim Arzt dann auch die Alarmglocke angehen. Nicht, dass man therapiert, aber dass man mal genauer schaut. Ne? Ist da doch irgendwas? Und dann sind bestimmte Werte festgelegt. Also zum Beispiel, wann sollte ein Kind laufen können? Wann sollte ein Kind einen Pinzettengriff machen können und so weiter? Und wir haben das alles im Kopf. Also wir haben diese ganzen Meilensteine in unserem Kopf. Wir können das beurteilen. Und deswegen ist halt wirklich mein Takeaway als Kinderärztin von diesen U-Untersuchungen, sie sind sehr, sehr, sehr sinnvoll. Die Frage dieser Person war ja spezifisch, das Kind ist ein Jugendlicher zur J1. Ne? Also da sind die Kinder so 10 bis 12. So.
Das merkt man schon gleich, ich habe es falsch im Kopf. Wenn ich lese 1J, denke ich, das ist so ein Jahr Untersuchung.
Ist die Jugenduntersuchung.
Ah, du kennst es ja, schon, weil du halt schon eine Tochter hast. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es Jugenduntersuchungen gibt. Ich dachte irgendwann, let them free, fly freely.
Nee, es gibt doch mal eine Jugenduntersuchung. Ja.
Genau, also das ist ja wahrscheinlich, ihr kommt ja aus Berlin, jedes Bundesland ist da anders, aber mittlerweile schicken ja diese Landesämter für Familien und Soziales immer diese Erinnerung für die U-Untersuchung. Ne? Also die U1 ist ja direkt nach der Geburt, die U2 ist so am dritten Lebenstag, die U3 ist dann so mit 4 Wochen und das ne, U6 mit einem Jahr und dann geht das so weiter. Und die J1 und die J2, das sind halt die Jugenduntersuchungen. Deswegen heißen die halt J für Jugend. Also ne, J1 ist so 10 bis 12 und dann die J2, die ist dann sozusagen vor der Transition nennt man das in die Erwachsenenmedizin. Also das ist dann, bevor die Kinder dann wirklich zum Erwachsenenhausarzt gehen. Und die werden
ab
halt.
Wann ist das denn? Ab wann geht man zum
16 bis 18 Jahre.
16 bis 18, ja. Okay. Das heißt davor, so 15, 16.
Dann ist man noch im Kinderarzt, 14, 15. Ja.
Okay.
Genau. Ja. Es werden Ausnahmen gemacht, wenn es zum Beispiel chronisch kranke Kinder sind, sagen wir mal nierentransplantierte Kinder. Die bleiben manchmal dann noch beim Kindernephrologen, weil die Erkrankungen haben, mit denen die Erwachsenennephrologen sich nicht gut auskennen. Aber das sind Ausnahmen. Also die allermeisten Kinder, man nennt das die Transition in die Erwachsenenmedizin. Aber was ist denn eigentlich die Realität? Die Realität ist, ein Kind geht ganz, 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 ganz lange nicht zum Arzt. Ne? Also das geht zum ersten, zweiten Lebensjahr, noch drittes, viertes geht es relativ regelmäßig, so mindestens einmal im Jahr bei diesen Untersuchungen. Und dann kommt eine riesen Lücke. Dann sind die Kinder meistens, ne, Gott bewahre, das wünschen wir uns, gesund, die werden nicht mehr gesehen. Die gehen einfach, ne, die gehen in die Schule, die machen ihre Hobbys, die fahren auf Reisen. Jetzt ist aber die Frage, wer kontrolliert denn dann weiter? Weil es gibt dann Erkrankungen, die können die Eltern der Kinder vielleicht nicht erkennen. Zum Beispiel eine Skoliose, also eine Fehlhaltung der Wirbelsäule, eine Fehlstellung der Wirbelsäule, Fußfehlstellungen, Plattfuß, Spreizfuß, Fehlentwicklung in der Sexualität oder in der Entwicklung der Geschlechtsorgane, Pubertät. Es gibt zum Beispiel die Pubertas praecox, die frühzeitige Pubertät. Es gibt die Pubertas tarda, die späte Pubertät. Das ist etwas, da gehen die Kinder dann verloren. Ne? Also man nennt das so lost to follow-up. Das ist so ein fester Begriff in der Medizin. Die Kinder gehen einfach verloren und dann kommen die irgendwann so mit 30, keine Ahnung, haben sie vielleicht mal eine eitrige Mandelentzündung, gehen sie zu einem Hausarzt und ploppen wieder so auf im Gesundheitssystem. Und dann sagt man, ach du meine Güte, ihr Hoden ist ja zu klein oder so. Ne? Sie können nie Kinder bekommen, das gibt es halt. Und das ist halt diese J1, J2, dass die Kinder einfach nicht verloren gehen, dass man die Kinder nochmal sieht, dass man schaut, haben die orthopädische Probleme, haben die Schulprobleme, ne? Manchmal entdeckt man auch eine wahnsinnige Kurz- oder Weitsichtigkeit, die es halt vorher nicht gab. Manche machen Ultraschall von der Schilddrüse, dann werden manchmal Tumore in der Schilddrüse entdeckt. Also das ist wirklich teilweise verrückt, was man dann noch so rausfischt. Und die wären halt einfach untergegangen. Deswegen ist auch bei der J1 und der J2 meine Bitte, macht das. Die Kinder haben keine Lust drauf, ja gut, aber sie haben auch keine Lust, in die Schule zu gehen und werden trotzdem jeden Tag dort abgesetzt, ne?
Ja, ich sehe es genauso, Bea, ich sehe es ganz genauso.
Das ist ein fixer Termin.
Wie war das denn bei dir, Maria? Entschuldigung, Bea. Wie war das bei dir, Maria? Du, also deine Tochter, die hatte doch dann jetzt, hatte die schon beide Untersuchungen?
Die J1 hatte sie schon, die J2, die wird jetzt wahrscheinlich dann demnächst folgen, wenn sie ja dann 16 wird in diesem Jahr. Also natürlich hatte sie da keinen Bock drauf und sie war auch sehr aufgeregt und es ist auch irgendwie, ja, man, sonst geht man halt zum Kinderarzt, wenn man wirklich mal irgendwie einen Husten, Schnupfen, Heiserkeit hatte, aber das hatte irgendwie für sie eine andere Dimension. Und es ist aber, was ich auch ganz toll finde, weil der Arzt hat sich dann auch die Zeit genommen und hat auch gesagt, sie kann auch alleine reingehen, wenn sie ohne uns da rein möchte. Das ist für die Kinder auch nochmal anders, ne, wenn sie die Möglichkeit haben, vielleicht auch Dinge zu besprechen, die sie vor Mama und Papa vielleicht nicht sagen wollen. Und auch ein Arzt oder eine Ärztin können ja dann auch nochmal ein bisschen anders ausloten und die auch anders abholen. Also es sind ja auch Sachen wie Mobbing, ne? Wie genau. fühlen die sich in der Schule? Wie ist die mentale Gesundheit? Und die gehen halt wirklich, wie du sagst, die gehen ab einem gewissen Alter, wenn die so aus diesem Kleinkindalter raus sind, verloren. Und keiner hat mehr so, ja, dann sind sie halt schwierig in der Pubertät, ne? Aber dass die vielleicht wirklich irgendwas haben, womit die sich so umtreiben und auch sich nicht trauen, irgendwie Mama und Papa zu fragen. Ich finde es super, dass es diese J-Untersuchungen gibt, diese Jugenduntersuchungen, und wir sind da hingegangen. Wir haben auch alle Untersuchungen natürlich auch gemacht im Vorfeld mit ihr. Und ja, Kinder sind genannt und klar, es ist ein schwieriges Alter und dann wollen sie sich vielleicht auch nicht ausziehen und so. Aber letztendlich findet man immer Mittel und Wege und irgendwie machen sie es dann doch und es ist auch alles in Ordnung.
Ja, also die Empfehlung ist ja eigentlich auch, dass die Kinder, also das sind ja dann Jugendliche, alleine in dieses Zimmer mit dem Arzt gehen. Die Mutter ist es ja meistens, die mit dem Kind zum Arzt geht, die soll mal draußen bleiben, weil dann können die nämlich Sachen besprechen wie, glaube ich, bin schwul, ne? Oder ich hatte schon Sex und ich habe kein Kondom benutzt, kann ich vielleicht eine HPV-Infektion haben. Es geht auch darum, dass mal der Impfstatus kontrolliert wird, ne? Also HPV wäre jetzt noch ein eigenes großes Thema, also humane Papillomaviren, über die wir sprechen könnten. Aber es geht wirklich einfach darum, also manche Mütter muss man dann auch wirklich aktiv aus dem Zimmer rausbuxieren, quasi schon mit der Hand so rausdrücken und sagen, sie können jetzt mal draußen warten und sie kommen später nochmal zu besprechen. Weil, ne, die Mütter, die können das dann irgendwie nicht ertragen, aber das sind ja, also da sind ja die Kinder schon Flöge geworden im Alter, ne? Also die gehen schon so ein bisschen ihre eigenen Wege und das finde ich sehr wichtig, dass man das dann alleine macht und dann ziehen die sich eigentlich auch aus, ne? Die haben meistens so keine Lust, sich vor den Eltern auszuziehen, aber vom Arzt, genau. Man kennen einen nicht, man ist professionell, dann ist das eigentlich kein Problem.
Ja. Aber spannend, also ich ja, wenn ich so zurückdenke, bei uns, ich bin in Österreich aufgewachsen, in Wien, da gab es immer so Schularztuntersuchungen, also da musste man dann regelmäßig zum Schularzt quasi, das war wirklich Inhalt, man wurde dann rausgeholt
der
Stunde und
also es gibt, es gibt es auch noch, es gibt auch Schulärzte, aber das ist halt trotzdem, da werden eher so, also Wachstumsparameter und sowas geguckt, aber da geht's halt weniger zum Beispiel um Sexualität, es geht ja dann auch irgendwann um Substanzmissbrauch, ne? Sowas zum Beispiel. Mhm. Es sollte nachgeschaut werden. Zigaretten, Alkoholkonsum und ähnliches. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, in so einer Kinderarztpraxis, da sitzen Kinderarzt, die sind eigentlich sehr offen, die Jugendlichen. Ne? Also ich habe es ganz selten gehabt, dass jemand gesagt hat, ich will nicht mit denen sprechen. Aber zum Beispiel Schularzt, also das ganze Schulsetting ist ja schon ganz negativ behaftet von diesen Kindern. Und deswegen können die sich einem Schularzt gegenüber eigentlich nicht öffnen.
Ja, ich musste auch richtig gerade schmunzeln, weil du es gesagt hast mit dem Substanzmissbrauch und so, das habe ich genau im Kopf. Ich meine, das war so, ich wurde wirklich auch mal zur Schulleitung zitiert, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier, weil es wurde gesehen, wie ich mit weißem Pulver gedealt habe. Ist natürlich kompletter Quatsch. Ich habe nie mit weißem Pulver gedealt.
Es war braunes.
Ich wollte gerade sagen, es war nur ein bisschen Gras. Ich habe wirklich ohne Scheiß mal so einen vorgerollten Joint irgendwie jemandem gegeben. Und dann wurde ich dabei erwischt. Ja, ich war eine ganz wilde Jugendliche.
Unglaublich.
Und dann musste ich zum Schularzt und ich hatte sogar noch so einen Hanfring. Ich war so Punk.
Ich war so richtig cool.
Ja, natürlich. Und ich hatte so einen Hanfring mit so einem Marihuana-Blatt. Und dann saß ich so vor der Schulärztin und vor der Schulleitung. Und die so, Olivia, wir haben den Verdacht, dass du das und das machst. Und ich saß nur so da und drehe so langsam diesen Hanfring rum und sage, was? Nein, natürlich nicht. Aber deswegen, ich verstehe voll, was du meinst, Bea, mit diesem, das war für mich auch so eine, ja gut, dann verarsche ich halt den Arzt, weil das ist doch eh dieses scheiß Schulding. Ich war halt so richtig Rebellin. Es ging mir wahnsinnig auf den Sack. Also deswegen, ja, kann ich voll unterschreiben. Ja, du hast gerade schon mal ganz kurz erwähnt, dieses ganze Impfthema, welche Impfungen sind wichtig, welche Impfungen sind gut für Kinder, muss man Kinder impfen? Ich weiß nicht, sprengt es jetzt den Rahmen, da ganz kurz drauf einzugehen?
Ja, also die Welt spaltet sich, ne? Es gibt die sagen, es muss geimpft werden. Es gibt die sagen, Impfen ist quasi Körperverletzung. Und dann gibt's so eine ganz kleine Gruppe, die sagt, meiner Erfahrung nach, die kleine Gruppe, die sagt, ich weiß es nicht so genau, ne, können Sie mich dazu beraten? Die meisten sind schon, also, ne, sind sehr festgefahren in ihren Meinungen. Und ich habe gemerkt, wenn man möchte, dass seine Followerzahl sinkt, dann muss man etwas pro Impfen posten auf Instagram. Also ja, dann also wenn ich mir so über die Monate, Jahre jetzt mittlerweile meine Follower-Dips ne, angucke, ist immer, wenn ich irgendwas zum Thema Impfen gepostet habe. Ich bin pro Impfen. Ja, also ich bin pro Impfen. Ich mache aber einen großen Unterschied. Und nämlich die große, große Impfskepsis, also die gab es natürlich immer schon, aber die große jetzt, also dieses pauschale Ablehnung jeglicher Impfprodukte ist dadurch das C-Virus gekommen. Und da unterscheide ich sehr stark. Also die Impfung gegen SARS-CoV-2 ist nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche. Und die empfehle ich auch nicht. Das ist eine offizielle Empfehlung von der Ständigen Impfkommission. Die Risiken überwiegen den Nutzen der Kinder. Ja, also das ist schon mal das Erste. Und das heißt, diese Impfung, die klammere ich raus. Über diese Impfung spreche ich nicht. Das ist nicht empfohlen. Alle anderen Impfungen möchte ich bitte, bitte, dass die Kinder geimpft werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Menschen, die Impfung verteufeln, die haben durch das einfach noch nicht gesehen, weil wir so gut im Impfen sind. Ich war monatelang in Guinea, das ist ein westafrikanisches Land. Das ist ganz, 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 ganz unten auf der Liste der sozusagen des BPI, wenn man so möchte, ne, das Brutto- oder BIP, Bruttoinlandsprodukt. Das ist im Platz 189 von den etwas über 200 Ländern, die es auf der Welt gibt. Das ist sehr, sehr arm. Ich habe dort Neugeborene gesehen mit Wundstarrkrampf. Und zwar wahrscheinlich dadurch, also die Mütter sind geimpft, diese armen Länder sind meistens sehr rigoros, da machen sich die Menschen nicht so Gedanken drüber. Die sind geimpft, aber die haben keinen Schutz. Warum? Weil die Kühlkette der Impfstoffe unterbrochen wurde. Also diese Länder können es nicht garantieren, dass diese Impfstoffe gekühlt bleiben, bis sie im Menschen drin sind. Das heißt, sie haben die Wirksamkeit verloren. Das heißt, diese Mütter sind geimpft, sie haben aber keinen Schutz. Und dann kommen diese Kinder auf die Welt ohne sozusagen den Nestschutz der Mutter. Also Nestschutz ist ja, dass die Antikörper der Mutter auf das Kind übergehen in den ersten so bis zu 6 Monaten. Dann fangen wir auch an, dann darüber hinaus dann zu impfen. Und dass zum Beispiel dann diese Kinder werden irgendwie in welchen Lehmhütten geboren und dann wird mit einem dreckigen Messer oder einer dreckigen Schere geschnitten, zack, die Kinder haben Wundstarrkrampf. Oder die werden wirklich in der Erde geboren, muss man sich das wirklich so vorstellen. Und ich habe Videos, ich habe schon überlegt, ob ich die poste, aber die fand ich immer so ein bisschen zu, sag jetzt mal, heavy, wie ich Kinder auf meiner Hand habe und die sind ein Brett. Also die sind ein Brett. Und die machen dann zum Beispiel auch so Symptome, das nennt man Risus Sardonicus, also das Teufelslächeln, wenn man in die Hände klatscht, also wenn irgendwie Lichtblitze oder Hände klatschen, so laute Geräusche, dann kriegen die, weil es halt der Wundstarrkrampf ist, dann verzieht sich das Gesicht, weil alle Gesichtsmuskeln sich anspannen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und wenn man das zum Beispiel gesehen hat, dann weiß man, es gibt diese Krankheit. Das ist nicht eine theoretische Gefahr, sondern es gibt sie. Und deswegen ist mir das ein Rätsel, dass man seine Kinder gegen vermeidbare, schwere, potenziell tödliche Erkrankungen nicht impft. Also das ist also jetzt ganz, ganz kurz runtergebrochen. Das ist für mich ein No-Brainer. Wir klammern diese mRNA-Impfung aus. Das ist ein No-Brainer. Einfach, das muss geimpft werden. Das kann man gar nicht diskutieren. Das ist vergebene Energie. Diese Energie zu diskutieren, dass geimpft werden muss, die muss sich in andere Sachen stecken. Ja, also das ist so.
Vielen Dank da für deine klare Positionierung.
Ja.
Also wirklich, wirklich toll. Auch wenn du das sagst, mit dem die Followerzahlen sinken, das verstehe ich, weil, wie du gesagt hast, das ist so ein Schwarz-Weiß-Thema. Ganz toll, dass du dich dann da klar positionierst. Also wenn ich so überlege, auch das erste Mal, dass ich so mit der Frage, ob man geimpft werden möchte gegen irgendetwas oder nicht, in Kontakt gekommen bin, war damals mit 14 oder 15, als ich glaube, da war die Gebärmutterhalskrebsimpfung ganz frisch, 2005 oder so muss es gewesen sein, 2003. Ja. Und da weiß ich noch, dass meine Mutter sagte, da ist jetzt was ganz Neues gerade auf dem Markt. Ich fände es toll, wenn du dich impfen lassen würdest. Ich will das nicht für dich bestimmen. Ich erkläre dir, was es ist. Willst du dich impfen lassen? Und dann kam gleich die nächste unangenehme Frage, weil sie meinte, du musst aber Jungfrau sein, damit wir dich impfen können.
Vielleicht darf ich da einsteigen, um den Bogen zu der ersten Frage zurück, nämlich zu spannen. Die überlasteten Kinderärzte waren nämlich, glaube ich, das Erste, was wir besprochen haben.
Genau, ja.
Einfach, wenn ich mal aus meiner eigenen Erfahrung besprechen habe, ich hatte einen Impftermin, HPV-Impfung, ein Mädchen. Dann sitzt da die Mutter und sagt, ich habe gelesen, durch diese HPV-Impfung kann es zu einer primären Eierstockinsuffizienz kommen. Ich möchte jetzt das mit Ihnen diskutieren. Und dann habe ich das mit ihr diskutiert. Ich habe sogar die wissenschaftlichen Daten ihr gezeigt. Ich bin ins Internet, also PubMed ist zum Beispiel eine der größten medizinischen Datenbanken, die wir Ärzte benutzen. Ich habe ihr das gezeigt. Ich habe gesagt, das sind einzelne Case Reports. Also Case Reports ist ein schönes Wort für eine Anekdote. Also irgendwo auf der Welt ein Fall. Und dann habe ich gesagt, man kann nicht nachweisen, dass es eine Kausalität gibt. Und dann habe ich 20 Minuten für einen auf 5 Minuten angesetzten Termin mit dieser Frau diskutiert. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Gehen Sie nach Hause, schlafen Sie drüber. Wir machen es jetzt nicht. Und dann ist sie rausgegangen und dann meinte sie, ich möchte nochmal mit Frau Dr. Merscher sprechen. Ich habe gesagt, also wir können jetzt impfen, ich impfe, ich empfehle das, aber ich habe keine Kapazität, noch weiter mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich habe jetzt wirklich schon, also ich bin jetzt schon weit in Verzug gekommen. Ich habe das vierfache an Zeit darauf aufgewendet, Sie davon zu überzeugen, dass Sie sich diesbezüglich keine Sorgen machen müssen. Das ist sozusagen vielleicht, dass wir diese Themen gerade zum Ende verknüpfen. Ne? Genau. Also das ist das, was ich meine mit, deswegen mache ich Social Media. Weil wenn ich sowas nämlich, das kann man in der Praxis doch nicht leisten. Eine individuelle Impfberatung überzeugen, auf wissenschaftliche Daten eingehen, das ist nicht zu leisten. Jedenfalls nicht in unserem Gesundheitssystem, wie es aktuell aussieht.
Ja, also vielen Dank. Das war eigentlich ein super gutes Schlusswort jetzt nochmal. Ich glaube, wir haben ja so viele Fragen von euch bekommen. Seid bitte nicht traurig, wenn wir jetzt die Fragen nicht erwähnt haben. Wir haben dafür auch ganz viele Ideen für zukünftige Folgen, zum Beispiel Schlafwandel, Wachstumsschmerzen, finde ich alles wahnsinnig spannend. Das machen wir einfach nochmal neu auf. Bea, ich weiß, du hast auch über Wachstumsschmerzen zum Beispiel, sprichst du auch auf deinem Kanal, stimmt's? Das heißt, also guckt auf jeden Fall auch mal bei dr.bea.kinderärztin vorbei. Da kriegt ihr dann auch viele Antworten. Und noch eine ganz abschließende Frage, du kannst es wirklich kurz halten. Wie findest du es, wenn man zum Beispiel KI verwendet, um Symptome zu erkennen oder einzuordnen? Das frage ich jetzt wirklich nur, weil es mir spontan, ich weiß, eine krasse Frage, die ich jetzt raushaue, ohne Vorbereitung.
Also sagen
wir
es so.
Aber weil ich das nämlich jetzt gestern oder so hatte, oder vorgestern, da hatte ich so Bauchschmerzen, Sodbrennen, und dann habe ich so ChatGPT gefragt, ich habe gerade das und das, kannst du mir helfen, das einzuordnen? Weil es eben so ist, dass man das ist halt immer verfügbar, weißt du, kannst du mal schnell fragen.
Genau, also ich, das habe ich auch irgendwann mal öffentlich gesagt, ich bin der festen Überzeugung, die KI wird Ärzte nie ersetzen. Sie ist ein sehr powerful tool, sagt man, also ein sehr mächtiges Werkzeug, um ganz, ganz schnell Daten zu sammeln. Aber ChatGPT ist nicht unfehlbar. Also ChatGPT macht zum Beispiel sehr, sehr, sehr viele Fehler bei Literaturrecherchen und so etwas. Das ist nicht gut. Und wenn man jetzt weiß, wie funktioniert ChatGPT, das ist ja gefüttert worden mit dem gesamten Wissen aller Bücher und des Internets. Wenn wir jetzt aber uns überlegen, wie valide sind Informationen im Internet, ja, also ich sage nur, ich zitiere jetzt wirklich Seiten, wo man sagt, das ist gute, valide Information, wo dann steht, Fieber 41 Grad ist lebensgefährlich. ChatGPT zieht sich solche Informationen, weil ChatGPT ist kein Mensch. ChatGPT liest das irgendwo und dann geht das in seine Berechnung, in seinen Code, Python oder was ChatGPT programmiert ist, rein. Und deswegen sage ich, nein, es ist keine gute Idee, weil es zieht sich Informationen aus dem Internet und kann nicht beurteilen, ob das gute oder schlechte Informationen sind. Aus eigener Erfahrung, die Literaturrecherche ist schlecht. Das heißt, selbst wenn es auf medizinische Datenbanken geht, es interpretiert die Sachen falsch. Und das Dritte ist, es sieht dieses Kind nicht. Und deswegen können Ärzte nicht durch KI ersetzt werden. Medizin ist eine menschliche Kunst, ne? Also man nennt es ja the art of medicine. Das ist eine Kunst. Wir legen die Hand auf, wir spüren, wir sehen, wir berühren die Haut, wir können spüren, ist das erhaben, ist das glatt, ist das wegdrückbar. Also wisst ihr, was ich meine? Wie verhalten, glänzen die Augen oder nicht? Sind die Lippen trocken oder nicht? Das ist nicht zu ersetzen. Und deswegen bitte, nein, macht es bitte nicht. Vielleicht darf ich ein ganz bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe einen Online-Kurs aufgenommen, der heißt Kinderkrankheiten. Ich würde sagen, ich habe 99% aller Probleme, die Eltern mit Kindern so, was Krankheiten angeht, haben können, aufgenommen. Da ist mein gesamtes theoretisches und praktisches Wissen destilliert, ganz viele Anleitungen, Hausmittel und so weiter. Das ist wirklich meine Empfehlung. Also ich bin davon überzeugt, wenn man das guckt, dann hat man eigentlich keine Fragen mehr, die man ChatGPT stellen muss. Vielleicht
cool,
darf ich die Plattform nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen.
Nochmal. Ja. Ein bisschen mehr Informationen dazu und vielen, vielen Dank,
Bea. Ja, vielen Dank, Bea. Das war richtig, richtig toll.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr gefreut und ich bin jetzt quasi auf Berühmtheiten gestoßen. Ne? Also ihr seid ja nationale Berühmtheiten.
Der eine sagt so,
der andere so. Genau.
Ich habe nur kurz gesehen, dass die Hochzeit geplatzt ist. Das muss für die Zuschauer eine große Enttäuschung gewesen sein.
Genau, sehr gut. Du hast dich damit beschäftigt. Wir hatten uns ja vor kurzem getroffen. Genau.
Da wusstest du ja nicht, wer wir sind.
Aber man muss halt als Entschuldigung sagen, ich habe, seitdem ich 19 bin, keinen Fernseher mehr. Also.
Okay, ja, fair enough. Ich muss auch ehrlich sagen, ist wahrscheinlich auch gesünder.
Ja gut, da stellt sich bei Bea zum Beispiel nicht das Thema Medienkonsum, ne?
Genau.
So, es gibt natürlich immer noch Tablet und Handy und sowas.
Ach so, ja, stimmt, Handys und so, ja.
Aber vielleicht zu meiner, also vielleicht ganz kurz, um das einzuordnen, warum habe ich keinen Fernseher? Ich habe wirklich mein Medizinstudium lang nur gelernt, also wirklich ganz, 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 ganz viel gelernt. Danach habe ich nur noch gearbeitet, ganz, ganz, ganz viel, nur noch Nachtdienst, Schichtdienst, nach Afrika und so weiter. Und jetzt bin ich Mutter. Also ich wüsste gar nicht, wann ich hätte irgendwas gucken sollen.
Das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich sehr gut.
Ja, ja, aber dann vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und auch an eure Zuhörer in eurem Podcast. Danke, dass ihr mir ein Ohr geschenkt habt. Und ja, schaut auf meinem Kanal vorbei.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann macht's gut und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.